Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Eine Grundfrage der Energiewende ist, ob sich Deutschland selbst mit erneuerbarer Energie versorgen kann oder ob dafür Importe nötig sind. Selbst wenn es in kurzer Zeit gelingen würde, in Deutschland die Erneuerbaren ausreichend auszubauen, blieben zum Beispiel die Fragen, wie kommt dann die Windenergie vom Norden in den Süden? Dauert der Ausbau dieser Stromnetze nicht viel zu lang? Und können wir uns das alles überhaupt leisten? Mein Name ist Tobias Bücklein und die vielen Fragen darüber, wie das konkret gehen soll, bespreche ich jetzt mit Ove Petersen, Mitbegründer und CEO von GP Joule, die gerade mit den E-Facts ein Faktenblatt genau zu diesem Themenbereich herausgegeben haben. Hallo Herr Petersen.
Hallo.
Wir sind ja jetzt hier auf der Messe The Smarter E Restart. Vielleicht mal zu Beginn, wie gefällt es Ihnen wieder mal sozusagen unter Leuten zu sein?
Ja, sehr schön. Sehr schön und vor allen Dingen diese Messe, damit verbinden wir ganz viele Erinnerungen an unsere Anfangszeit, damals ja noch aus Freiburg startend, wo wir mit Solar anfingen, 2003. Und begleitet uns jetzt schon die ganze Zeit in unserer Unternehmensgeschichte und es ist immer wieder ein toller Treffpunkt, wo man Geschäftspartner, Freunde mittlerweile und eben viele neue Geschäftspartner eben auch kennenlernen kann. Und das freut uns, dass wir endlich mal wieder physisch zusammenkommen.
Sie haben ja ein ziemlich breites Angebot, worauf wir noch zurückkommen könnten. Ich wollte zunächst mal GP Joule sagen, aber das ist, glaube ich, falsch. Es ist viel einfacher, nicht wahr?
Ja, das ist ganz deutsch eigentlich, also GP Joule, aber man darf uns natürlich auch GP Joule nennen, kommt auch nicht selten vor. Ja, das liegt daran, dass es einmal der Anfangsbuchstabe ist von meinem Partner, mit dem ich das Unternehmen gegründet habe, nämlich Heiner Gärtner, und einmal meiner, ja, und Joule als Energieeinheit spricht für sich.
Jetzt haben Sie die E-Facts rausgegeben und darin sprechen Sie davon, dass zeitnah 100% Grünstrom in Deutschland möglich sind. Das ist jetzt auf den ersten Blick eine relativ steile These. Die erste Frage, was heißt zeitnah? Und die zweite Frage, ja, wie soll es gehen? Zaubern können Sie auch nicht.
Ja, warum haben wir es über E-Facts überhaupt rausgebracht? Also in erster Linie lag es daran, dass eben viele Diskussionen damit beginnen, wenn wir uns politisch und gesellschaftlich unterhalten, was ja gerade jetzt so wichtig ist, um eben auch die richtigen Weichenstellungen zu stellen, wie wir es eben auch umsetzen können, mit einer Eröffnungsthese, dass wir uns ja sowieso nicht mit 100% Strom selber versorgen können. Also wer so mit so einer These rauskommt, den pfeife ich immer gerne zurück, weil der soll sich einfach mal und dafür eben auch die E-Facts vielleicht durchlesen, wie wenig Fläche wir nur brauchen. Ja, und in Deutschland sind ungefähr 7% der Fläche, die wir in Deutschland haben, gilt als versiegelte Fläche. Ja, das haben wir ja auch schon mal geschafft, was nicht unbedingt positiv ist. Ja. Und in der Summe haben wir ungefähr 14% der Fläche besiedelte Fläche. Und wenn wir nur denken, wenn wir nur Freiflächen-Solaranlagen bauen würden, was wir ja nicht tun, wir bauen ja auch die Dächer voll, aber wenn wir das nur machen würden, dann bräuchten wir ungefähr diese 7% der Fläche, um diese 2500 Terawattstunden Gesamtenergie in Deutschland zu produzieren. Braucht dann natürlich noch einen Speicher, aber wir haben die Flächen da. Also wer heute danach schreit, dass wir die erneuerbaren Energien oder den Energieimport brauchen, der sollte sich erstmal auf die eigene Dachfläche konzentrieren, weil die ist eh schon versiegelt, da brauche ich auch kein großes Genehmigungsverfahren, um diese Anlage dort drauf zu bauen. Und in der Regel wird da, wo die Dächer sind, eben auch noch Energie verbraucht. Das heißt, ich brauche vielleicht auch viel weniger Netzausbau dadurch.
Ja.
Also, aber es ist eben in unserer Diskussion, die wir gerade immer haben, immer ganz häufig davon die Rede, ja, wir importieren ja heute auch schon 60% unserer Gesamtenergie. Ich sage, ja, ist ja auch Öl, haben wir ja auch nicht, aber Sonne haben wir ja auch und Wind haben wir ja auch. Also das verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, weil man da eigentlich eine riesen Wertschöpfungskette auch wegschmeißt in meinen Augen.
Also möglich ist es, weil wir die Flächen haben. Was heißt dann zeitnah?
Ja, zeitnah ist eigentlich, dass die Flächen eigentlich auch verfügbar sind. Was wir brauchen, ist natürlich auf Seiten der Genehmigungsebene eine deutlich schnellere Bearbeitung und in meinen Augen auch eine gewisse Art der Privilegierung für diese Art der Technologien. Weil wenn Sie heute zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, was mit Gas oder Öl arbeitet, im Außenbereich bauen wollen als Energieversorger, dann brauchen Sie dafür keine Baugenehmigung. Also dann sind Sie privilegiert. Hat man früher mal gemacht, um in Deutschland die Energieversorgung auf sichere Beine zu stellen. Und die Erneuerbaren, da müssen Sie immer eine Flächennutzungsplanänderung machen und einen B-Plan aufstellen für eine kleine Solaranlage. Und das würde ich sagen, da brauchen wir eine Anpassung auf der Baugesetzgebung. Und damit würden wir es nämlich dann auch schaffen, eben den Ausbau zeitnah eben auch so groß zu machen, dass wir tatsächlich 100% erneuerbare Energien auch möglich machen können. Da reden wir nicht jetzt von den nächsten 2-3 Jahren, aber bis 2030, wenn wir die Ausbauziele jetzt mal wirklich nach oben schrauben, größer als die, die wir in den Wahlversprechen gehört haben, dann werden wir tatsächlich an die 20, 30 Gigawatt Solar auch jedes Jahr bauen können. Wind wird dazukommen. Und das sind eben die Säulen, die wir brauchen, um dann auch überhaupt über Sektorkopplung, über E-Mobilität zu reden und über Power-to-Gas zu reden. Mhm. Also die Grundlage sind immer die erneuerbaren Energien.
Okay, dann sind die also da und jetzt müssen ja natürlich überall dahin kommen, wo sie hin sollen. Und da spielt Ihrer Meinung nach ein wichtiger Faktor Dezentralität. Warum ist das von Vorteil Ihrer Meinung nach, wenn es flexible, dezentrale Netze gibt und wie könnte das aussehen?
Ja, es geht immer um die dezentralen Netze, aber insbesondere natürlich um die dezentrale Energieerzeugung. Mhm. Also auch da ein kleines Beispiel. Wenn ich in Nordfriesland eine Windkraftanlage baue, also oben an der dänischen Grenze, dann kostet die fast genauso viel wie eine in Bayern. Mhm. Ja, und wenn ich diese in Bayern baue, klar, ich habe ein bisschen schlechtere Winterträge, ohne Frage, aber ich spare mir eben genau diese Trasse von Norddeutschland nach Süddeutschland und die ist das, was das Geld kostet. Die ist teurer, die ist doppelt so teuer, diese Trasse, wie die Anlage selber. Mhm. Und das, ich sag mal, schreit ja schon danach, dass man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, vielleicht auch im Süden Windenergie auszubauen oder eben auch Solarenergie auszubauen. Und das natürlich im Dezentralbereich, weil damit sparen wir uns Netzausbaukosten. Und damit auch im Endeffekt können wir es eben schaffen, dass die Strompreise bzw. die Netzentgelte nicht weiter in die Höhe steigen, weil, und das ist eben auch noch ein Punkt, heute nach Netzen zu schreien, das machen wir ja schon seit einigen Jahren. Und wenn man sich die Entwicklung des Südlinks anschaut, die ja schon über 10 Jahre läuft und vielleicht auch bis 2030 vielleicht abgeschlossen sind, dann reden wir mal gerade über eine 4-Gigawatt-Leitung. Mhm. Und das ist im Vergleich zu den Ausbauzielen, die wir haben, einfach gar nichts. Mhm. Und deswegen werben wir ja auch dafür, vielleicht nicht die Stromleitung zu nutzen, sondern vielmehr auch vielleicht die Gasinfrastruktur mitzunutzen.
Weil wir den Strom eben umwandeln.
Genau. Mhm. Wir müssen uns das so vorstellen, heute ist tatsächlich ja 80% unseres Energiebedarfs auf einer rein auf einer Molekülbasis und nicht auf einer Elektronenbasis abgestellt. Wir werden natürlich mit dem Thema Elektromobilität und Wärmepumpen einen ganz großen Teil eben auch zusätzlich mit Strom auch erreichen können. Aber irgendwo 60% der Energie, die auch in die Industrie geht, die in den großen Schwerlastverkehr geht, die werden wir natürlich weiter auf molekularer Basis eben auch bedienen müssen. Und da spielt Wasserstoff eine ganz große Rolle. Wasserstoff schafft es eben, die Dunkelflauten zu überbrücken, aber schafft es eben auch die Sektoren, die wir mit einer rein elektronischen oder mit einer Elektronenversorgung nicht erreichen können, nicht dekarbonisieren können. Und dafür spielt Wasserstoff eine ganz große Rolle und bietet auch im gesamten Energienetz eben die höchste Flexibilität. Und Flexibilität im Stromnetz oder im Energienetz ist eben genau das, was wir brauchen, um eben die Leistung und die Zeit des Einsatzes von der Energie irgendwo auch steuern zu können. Und das ist eben ein Riesenvorteil von Wasserstoff, dass ich eben zeit- und leistungsungebunden Energie zur Verfügung stellen kann, was eben bei einer direkten Versorgung mit Strom nie geht, ohne einen Speicher dazwischen zu haben.
Wir sprechen ja von grünem Wasserstoff, das heißt, der wird durch Elektrolyse mit Überschussstrom oder erneuerbarer Energie erzeugt. Jetzt hatten Sie gerade davon gesprochen, um mal mit dem Transport anzufangen, dass man dafür die Gasnetze umbaut. Kann man in den Gasnetzen dann den Wasserstoff verteilen und dauert das nicht viel zu lange, bis man die umgebaut hat?
Nee, also diese Wasserstoffnetze, die können tatsächlich schnell auch umgerüstet werden auf Wasser, also die Erdgasnetze können umgerüstet werden auf Wasserstoffnetze. Und zusätzlich gibt es ja auch eine Initiative in Deutschland, die auch den Bau neuer Wasserstoffleitungen in Deutschland vorsieht und plant. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass eine Wasserstoffleitung oder eine Gasleitung in Deutschland viel schneller geplant und gebaut wird als jegliche Stromleitung. Mhm. Ja, also wie wieder mal das Beispiel Südlink. Da baut man für eine 4-Gigawatt-Trasse, bauen wir eigentlich eine zweite A7 durch Deutschland durch. Und das wissen wir alle, was für ein Eingriff das ist. Und bei so einer Erdgaspipeline, die das ungefähr 10-fache an Leistung hat, nämlich ungefähr 45 Gigawatt an Leistung hat, eine Trasse, ja, die verbraucht viel weniger, dafür brauche ich viel weniger Aufwand. Okay. Und uns geht es doch jetzt auch in erster Linie um die Geschwindigkeit. Und wenn wir eben bis 2030 schon wirklich signifikante Fortschritte in Sachen CO2-Einsparung erreichen wollen, dann müssen wir eben das Thema Zeit mit einkalkulieren. Und da kann ich natürlich mit der vorhandenen Infrastruktur Zeit gewinnen.
Jetzt für mich nochmal als Laien vielleicht ganz kurz der Unterschied von Erdgas und Wasserstoff. Jetzt chemisch ist klar, aber im Transport, was ist, also ich weiß, Wasserstoff ist sehr flüchtig und braucht einen hohen Druck und so weiter. Wie kann ich mir ganz kurz gesagt den Umbau dieser Gasnetze vorstellen?
In erster Linie geht es da nur um Dichtungen und Ventile, die ausgetauscht werden müssen, wenn wir auf 100% Wasserstoff gehen in meinem Erdgasnetz. Okay. Viel mehr ist da nicht nötig. Das zeigen uns jetzt auch schon die Holländer, die machen das, die haben auch schon die ersten Netze umgerüstet. Das ist keine Rocket Science. Mhm. Das kriegen wir schneller hin, als, wie gesagt, allein mit der Planung anzufangen von einer Trasse, einer Stromtrasse.
Okay. Jetzt brauchen wir den grünen Wasserstoff. Die Sonne ist da. Wir brauchen natürlich ausreichend Photovoltaik, klar, oder Windenergie. Und wir bauen Elektrolyseure. Und ja, zufällig stellen Sie die auch sogar noch her. Also kennen Sie sich damit aus, wie leistungsfähig die sein können oder sein werden. Wie viele brauchen wir denn für eine sichere Versorgung aus 100% Erneuerbaren in Deutschland?
Also es gibt ja schon Studien darüber. Vielleicht noch eins vorweg gesagt, wir sind jetzt nicht mehr Hersteller von Elektrolyseuren. Wir haben dieses Jahr unseren Elektrolysehersteller, bei dem wir schon seit über 10 Jahren beteiligt waren oder dem, der uns zwischenzeitlich auch zu 100% gehört hat, haben wir dieses Jahr an die Firma MAN verkauft, weil wir gemerkt haben, wir sollten uns mehr und mehr eigentlich mit der Projektentwicklung weiter beschäftigen, viel weniger mit dem Aufbau eines Geräteherstellers. Das ist nicht unsere Herkunft, sagen wir mal so.
Aber Sie kennen sich natürlich immer noch
aus. Wir kennen uns immer noch aus, das ist genau richtig, ja. Und was brauchen wir an Leistung? Also es gibt ja verschiedene Studien, die besagen, dass wir irgendwo, wenn wir tatsächlich die 100% erneuerbaren Energien in Deutschland eben auch erzeugen und die Sektoren eben wie Industrie, Schwerlastverkehr und Wärme eben zukünftig auch mit Wasserstoff versorgen müssen und die eine oder andere Dunkelflaute überbrücken wollen, dass wir dann wohl so um die 80 Gigawatt Wasserstofferzeugungsanlagen bei uns in Deutschland verteilt haben müssen. Mhm. Und damit schaffen wir ohne weiteres im Endeffekt die Dekarbonisierung aller Sektoren. Mhm. Und wir fangen jetzt ja an, die Elektrolyseure entstehen ja auch dezentral. Also dezentral muss ja auch nicht immer klein heißen. Mhm. Dezentral heißt vielmehr, sie sollen da entstehen, wo eben auch der Wasserstoffbedarf ist oder wo die Anbindung gut ist. Oder eben, und das ist für uns eben auch wichtig, dass wir bei der Wasserstoffelektrolyse ja nicht nur Wasserstoff produzieren, sondern auch auf Wärme und diese Abwärme eben auch mitnutzen. Weil damit erzielen wir eben diese hohen Effizienzen.
Das ist ja noch ein ganz interessanter Punkt, weil Sie haben ja ein Projekt, das heißt E-Farm oder E-Farm, je nachdem, in Nordfriesland. Und das ist das größte grüne Wasserstoffmobilitätsprojekt in Deutschland. Also Sie machen nicht nur Visionen, sondern Sie setzen Dinge um. Und da geht es eben darum, ein Hauptargument ist ja immer in der Wasserstoffdiskussion der schlechte Wirkungsgrad. Und Sie haben kürzlich mal gesagt, dass bei Ihnen liegt er bei fast 95%. Wie stelle ich mir das vor? Wie kommt es dazu?
Ja, also auch hier versuchen wir auch zum Beispiel in unseren E-Facts so ein bisschen aufzuräumen mit diesen Vorurteilen, dass die Herstellung von Wasserstoff wahnsinnig ineffizient ist. Mhm. Ja, also da geht keine Energie verloren. Es gibt ein Energieerhaltungsgesetz und da steht sowas auch drin, dass man eben das tatsächlich nicht schafft, dass Energie verloren geht, weil sie bleibt immer irgendwo. Mhm. Und in diesem Fall ist die Energie, die nicht in den Wasserstoff geht, nämlich 75% der Energie, die ich einchecke, geht in den Wasserstoff, gehen ungefähr 25% eben als Abwärme in andere Prozesse rein. Mhm. Und die koppeln wir aus. Die können wir auskoppeln. Das ist eine Niedertemperatur, die wir in so 60, 70 Grad, die wir dann ins öffentliche Netz eben einspeisen können und damit auch Nahwärmenetze betreiben. Das heißt, da bin ich tatsächlich über 95% Wirkungsgrad. Aber der Schritt, der danach kommt, das ist immer der, womit wir dann auch verglichen werden im Vergleich eben zur klassischen E-Mobilität auf Batteriebasis. Mhm. Da wird eben auch nur immer ab der Steckdose gerechnet, sozusagen ab dem Supercharger. Wenn ich danach rechne, dann hat natürlich das Elektroauto einen besseren Wirkungsgrad als ein Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug. Aber die Energie muss ja auch an diesem Supercharger zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das ist das Teure bei uns im Netz. Und das ist viel günstiger, wenn ich es eben mit Wasserstoff mache, weil da brauche ich eben kein großes Leitungsnetz aufbauen, was wir schon, wie schon erwähnt, eben auch gar nicht so schnell umsetzen könnten, sondern es wird tatsächlich viel schneller sein, eben auch die Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen dafür, um überall, wir sehen es nicht im Individualverkehr, aber eben gerade im Schwerlastverkehr tatsächlich viel besser und viel schneller diese Leistung zur Verfügung stellen werden und vor allen Dingen auch viel günstiger. Und da muss man auch immer dran denken, man kann sich viele Sachen ausmalen aus unserer Sicht, aber zum Schluss entscheidet ja der Kunde, beziehungsweise zum Beispiel der Spediteur, der Fernbetreiber, der sagt, was kostet mich der gefahrene Kilometer? Und da werden wir eben sehen, dass wir mit Wasserstoff wirklich auch günstiger werden als mit einem Batteriefahrzeug, weil wir diesen Wasserstoff zum Beispiel immer dann produzieren können, wenn wir viel Wind haben und viel Sonne haben. Aber dann sind ja die meisten Autos und, ich sag mal, Geräte und LKWs und Busse eben auf der Straße.
Ja.
Ja. Und wenn sie zurückkommen, müssen sie halt an die Steckdose und dann ist es vielleicht dunkel, dann weht vielleicht auch nicht der Wind und dann ist der Strom teuer. Ja, und das muss man eben mit berücksichtigen.
Da reden Sie auch vom Individualverkehr, auch von den kleinen PKWs?
Nein, im Individualverkehr, ich glaube, jemand, der irgendwo 15.000 Kilometer im Jahr fährt, der wird sich ein batterieelektrisches Fahrzeug anschaffen und das ist genau auch aus unserer Sicht auch richtig so. Mhm. Aber der braucht vielleicht auch in Zukunft gar nicht diesen ganz großen Akku, den wir jetzt alle so propagieren, sondern wir brauchen dafür einfach viel bessere Ladeinfrastruktur im klassischen AC-Bereich, beim Arbeitgeber, an den verschiedenen öffentlichen Stellen. Ja, und dann ist es ja auch vernünftig und bezahlbar.
Vielleicht nochmal so eine Halbleinfrage, weil es immer heißt beim Wasserstoff Wirkungsgrade und die Umwandlung und so weiter. Wenn ich jetzt mir nur anschaue, der Weg von meinem Solarstrom ins Auto, dann wird, wenn ich es schlecht anstelle, 3 bis 4 Mal gewandelt. Mhm. Das ist ja eigentlich auch verlustreich, oder?
Also durchaus, da gibt es bestimmt auch in Zukunft Entwicklungen, die genau diese, ich sag mal 4%, 3%, 4% Wechselrichterverluste, Gleichrichterverluste irgendwann mal aufwägen können. Aber natürlich ist das unschlagbar effizient,
immer noch,
das so zu machen. Ja, also das würden wir auf jeden Fall, ist das immer die beste Ebene. Aber das zeigt ja auch genau dieses Thema, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass dieser dezentrale Versorgungsansatz, die Energie dort zu produzieren, wo sie auch verbraucht wird, ja ausschlaggebend ist. Und das kann ich natürlich nicht in den Metropolen. Und dafür brauche ich eben andere Wege. Ich brauche natürlich weiterhin Stromleitungen, aber ich kann eben auch einen ganz großen Teil nachher über Gasleitung eben auch abdecken, sodass ich in die Metropolen die Energie mit Gas oder mit Stromleitung bringe, die dann aber erneuerbar ist, die grün ist und die nicht türkis und nicht blau ist, sondern grün.
Ja, das ist ja die regionale Wertschöpfung, die auch damit verbunden ist letztendlich. Können Sie das anhand dieses Projekts eFarm noch ein bisschen erläutern, was damit zu verstehen ist? Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Nee,
genau. Also das ist eigentlich ein Projekt, das ist vor 5 Jahren ins Leben gerufen worden. Eigentlich aus einem ganz anderen Grund, als nur Wasserstoff zu produzieren, sondern wir haben gesagt, wir möchten das Thema der Wertschöpfung bzw. der Akzeptanz erhöhen, weil wir immer wieder merken, dass gerade auch politisch forciert gesagt wird, die erneuerbaren Energien, die haben keine Akzeptanz und deswegen müssen wir ins Ausland gehen und so weiter und so weiter. Und natürlich schwindet die Akzeptanz, wenn die Wertschöpfung nicht in der Region bleibt. Wenn die Wertschöpfung einer Windkraftanlage, die vielleicht auch noch bei viel Wind immer steht, weil die Netze nicht ausgebaut sind, da geht natürlich die Akzeptanz auch runter. Und das eine ist immer die Wertschöpfung, die ich jetzt monetär messen kann, dass ich daran beteiligt bin, finanziell daran beteiligt bin, an einem Windrad und einer Solaranlage. Aber es gibt eben noch andere Wertschöpfung oder Mehrwerte, nämlich die ideellen Werte, die ich damit eben auch stifte. Und dazu gehört uns für uns eben auch die Sichtbarkeit. Wenn ich es eben schaffe, dass die Windenergie oder die Solarenergie Treibstoff produziert, der eben vor Ort auch verbraucht wird und damit meine Kinder oder ich selber emissionsfrei jetzt mittlerweile durch Nordfriesland fahren kann, das schafft eben einen ideellen Wert. Und damit kann ich eben auch eine gewisse Identität stiften, dass man sagt, okay, das ist der Treibstoff, der kommt hier aus Schleswig-Holstein beziehungsweise aus Nordfriesland, den tanke ich jetzt eben auch in mein Wasserstoffauto oder meinen Wasserstoffbus und meinen Wasserstoff-LKW. Mhm. Und wenn man diese Verknüpfung aufbaut, dann entwickelt sich eine Dynamik, die eben genau dafür sorgt, dass man die erneuerbaren Energien nicht mehr als, ich sag mal, so fast Feindbild sieht, sondern viel eher als Teil der Gesellschaft eben wahrnimmt. Weil in der Vergangenheit sind die erneuerbaren Energien nicht bei uns in unserem Energiesystem integriert worden. Sie waren da und sobald eine Kilowattstunde zu viel an Wind- oder Solarstrom produziert wurde, werden die Netze dicht gemacht und sie müssen einstellen. Das ist ja nicht wirklich smart. Ja, also es gibt bis heute kein Incentive dafür, dass die viel Energie verbrauchen, die Energie dann verbrauchen, wenn viel Wind weht und die Sonne scheint. Sondern heute gibt es immer noch dieses Incentive, wenn jemand über 7000 Stunden im Jahr Strom verbraucht und das mit einer Gesamtleistung von mehr als 10 Gigawattstunden im Jahr, der bezahlt keine Netzentgelte. Mhm. Und diese Regelung kommt halt aus der alten fossilen Welt. Da war zwar sie richtig und gut, die brauchen wir aber nicht mehr. Wir brauchen jetzt flexible Abnehmer. Und dafür brauchen wir im Endeffekt auch eine gewisse Digitalisierung im Netz, dass wir auch endlich mal wissen, was unsere Letztstromverbraucher an Strom verbrauchen. Das wird ja heute noch über Standardlastprofile gerechnet. Also sprich ein normaler Einfamilienhaushalt, da weiß der Energieversorger gar nicht, wie viel Strom er wirklich verbraucht, sondern er rechnet das immer nach einem Standardlastprofil ab. Mhm. Das ist ein gängiges Modell. Ungefähr 67% aller Stromanschlüsse werden heute noch so abgerechnet. Mhm. Das ist mittelalterlich. Mhm. Ja, das schätzt man nur. Mhm. Ja, und man könnte es heute ja schon digital ablesen, wenn man wollte. Aber wir verbringen ja, ich glaube, schon mittlerweile über 5 Jahre damit, uns über die Richtlinien dazu zu unterhalten, wie jetzt so ein Smart Meter und dann noch der Smart Meter Gateway und so weiter dafür aussieht. Also da laufen wir so ein bisschen hinterher und da wird es Zeit, dass wir eben die Digitalisierung auch da leben. Stößt natürlich auf einen gewissen Interessenkonflikt, weil hinter diesem ganzen Standardlastprofilen ja auch dann wieder die Ausgleichsenergie steckt. Da verdienen ja auch andere Leute wieder mit Geld. Also wird es schwierig, sowas eben auch ganz schnell umzusetzen. Aber wir wollen hoffen, dass die neue Politik bzw. die neue Regierung den Mut hat, auch hier mal ein paar alte Zöpfe abzuschneiden und schnellstmöglich eben die technologischen Möglichkeiten, die wir eben haben, auch jetzt wirken zu lassen.
Die Dezentralisierung nochmal. Da gibt es vielleicht auch welche, die was dagegen haben könnten, oder?
Ja. das kann man sich ganz einfach vorstellen. Natürlich, unser ganzes Energiesystem ist im Moment auf ein zentrales Erzeugungsenergiesystem aufgebaut. Mittlerweile natürlich im Strombereich schon über 50% dezentral, aber im klassischen Energiesystem sind natürlich die großen Ölkonzerne, die andere Interessen haben. Aber auch da glaube ich, dass die mittlerweile auch verstanden haben, wie wichtig eben die Dezentralität ist. Aber man gibt ja mit ja natürlich Geschäftsmodelle auf. Die waren natürlich auf Kosten der Allgemeinheit auch forciert worden, aber die werden auch in Zukunft, denke ich mal, den Wandel mitmachen müssen. Und ich glaube, das sieht man auch am Markt, dass da eine Veränderung ansteht und dass die auch mitgehen wollen, weil das ist natürlich jetzt mittlerweile auch wirklich zum großen gesellschaftlichen Thema geworden.
Also die sind da schon dabei, die haben da noch eine Chance in dem neuen Markt, Dezentralität. Das geht denen jetzt nicht unbedingt an den Kragen, nur unbedingt.
Glaube ich nicht. Ja. Also man sieht das ja so, dass da, ich denke mal, Wasserstoff wird so ein Thema sein, wo sich eben auch diese Konzerne dann auch daran beteiligen werden, ob es denn da immer die dezentralen Strukturen sind. Aber wir werden auch große Anlagen sehen, die effizient auch in unser Energiesystem zu integrieren sind und mit denen die auch Geld verdienen werden. Aber ich sag mal so, etwas so stark zu propagieren, dass man jetzt irgendwo den Wasserstoff aus Chile braucht, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil ich glaube, die Chilenen, die würden ja brauchen, haben ja auch Energieziele, haben ja auch CO2-Einsparziele. Die werden sich auch fragen, ob sie es tatsächlich hier hochschicken sollen oder ob sie es vielleicht lieber selber verbrauchen.
Jetzt gegen Ende unseres Gesprächs eine wichtige Rolle spielt ja neben dem Klimawandel ja auch das die Verhinderung des weiteren Klimawandels sozial verträglich ist. Also der Strom soll erschwinglich bleiben. Ist das bei Ihnen auch berücksichtigt oder wird der immer teurer jetzt durch den Ausbau und alles, was man jetzt tun muss?
Nein, ich glaube tatsächlich, perspektivisch wird der Strom in meinen Augen immer günstiger werden, sprich die reine Stromherstellung. Jetzt müssen wir eben sehen, dass die Infrastruktur günstig wird, weil wenn man heute mal schaut, der Strompreis, klar, jetzt aktuell ist er relativ hoch, aber bis vor 3 Monaten haben wir eigentlich Stromkosten gehabt, die eigentlich nur ein Bruchteil der gesamten Stromabrechnung sind, weil wir so viele Nebenkosten eben haben. Natürlich ergeben die sich aus dem EEG und aus den Netzentgelten, aus der Stromsteuer, KWK-Umlage. Das basiert eben noch auch auf dem alten System und teilweise natürlich auch aus der Folge des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Ich glaube, dass wir perspektivisch, weil ich sag mal, die EEG-Umlage wird immer weniger jetzt wirklich ins Gewicht fallen in der Zukunft, weil tatsächlich die Strompreise jetzt mal auf ein Niveau kommen, wo wir tatsächlich die Kosten auch haben, nämlich so jenseits vielleicht von 6 Cent, 6, 7 Cent. Da werden die sich vielleicht auch ein bisschen einpendeln. Und dann müssen wir sowieso eine Umlagenreform anstreben, weil wir wollen jetzt ja die verschiedenen Sektoren miteinander verbinden. Das heißt, wir müssen eben es schaffen, dass auch die Kilowattstunde Wasserstoff oder die Kilowattstunde Strom, die ich für meine Wärmepumpe verbrauche, genau die gleichen Nebenkosten hat wie die ich nur als Strom vielleicht für meine Beleuchtung nutze. Und da glaube ich, dass wir schnellstmöglich eine Reform dieser verschiedenen Abgaben und Umlagen für alle Energiebereiche brauchen, um da eine gewisse Homogenisierung hinzubekommen. Und damit wird sich von alleine ergeben, dass die eigentlichen Stromkosten nicht steigen werden, sondern eher sinken werden. Weil wer die Nebenkosten im Gasbereich kennt, der weiß, dass die deutlich geringer sind. Und Gas und Wärme ist immer noch unser höchster Energieverbrauch.
Sie hatten am Anfang von der Baugesetzgebung schon mal gesprochen und jetzt gerade von Abgaben und Umlagen. Sind das so die beiden großen Bremsklötze, die es zu beseitigen gibt, oder gibt es noch mehr?
Ja, aber ich denke schon, dass das sind wirklich die beiden Punkte, die uns wirklich jetzt helfen würden. Wenn man die Wahlversprechen eben einigermaßen erfüllen möchte, dann muss sich auf der Ebene der Verwaltung beziehungsweise auch der Gesetzgebung dazu, natürlich müssen wir Ressourcen schaffen, die überhaupt auch die gesamten Bauanträge abarbeiten können, die sich jetzt eben mit diesen Themen der Novellierung der Umlagen und Abgaben beschäftigen können. Das kommt ja nicht von alleine, da müssen jetzt wirklich kluge Köpfe auch dran arbeiten. Und zusätzlich müssen wir vielleicht noch auch darauf achten, dass wir es schaffen, wieder auch die Industrie, die unsere Zulieferindustrie ist, eben auch wieder ins Land holen und uns nicht aufs Ausland verlassen, weil da steckt auch ein großes Risiko, glaube ich, für unsere heimische Wirtschaft drinne, dass wir hier uns wieder Abhängigkeiten aufbauen, indem wir uns darauf verlassen, dass andere Länder uns mit irgendwas beliefern, wo wir ja immer wieder eines Besseren belehrt werden, nicht zuletzt durch Corona, aber auch danach jetzt mit Holz und anderen Themen, wo die Abhängigkeiten da sind. Und da wird es eben schlau, wenn die Politik es auch eben fördert, dass wir eine lokale heimische Produktion an Komponenten, die wir für die Energiewende brauchen, eben auch in zumindest in unserer europäischen Gemeinschaft haben.
Ein spannendes, großes Thema. Wir haben viel über die Effekte gesprochen, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben bestimmt noch Interesse, sie auch mal dann wirklich zu lesen. Das ist kein Problem. Im Internet unter www.effects.de. Ganz herzlichen Dank, Herr Petersen, fürs Dasein.
Ich danke.
Und ja, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast auch Spaß gemacht, Sie gut informiert und Sie sind das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bückler.
Alles Wissenswerte zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich einer erneuerbaren, dezentralen und digitalen Energiewelt finden Sie online auf www.thesmarteri.de. Ob Informationen zu den einzelnen Fachmessen und Konferenzen, Publikationen, Marktgrafiken, Trendpapiere, Studien oder Branchennews. Hier bleiben Sie up to date.